Herzlich willkommen beim DIGBIS Innovators Podcast, der Talk mit digitalen Wegbereitern, Talks, Insights, Showcases. In dieser Folge Remote zu Gast bei DIGBIS Leader Innovationsressortchefin Julia Weinzettel ist Rupert Ursin, einer der weltweit führenden Wissenschaftler im Bereich der Quantenkryptographie. Er ist Physiker, Forschungsgruppenleiter und Vizedirektor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Entwicklung von Technologien zur Quantenkommunikation und Quantenverarbeitung. Und für seine Arbeit wurde er mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet. In den von ihm gegründeten Quantum Technology Laboratories, kurz QT Labs, entwickeln Rupert Ursin und sein Team Designs und Prototypen für die technische Umsetzung der Quantenverschlüsselung in künftige Use Cases. Welche Entwicklungen kommen hier künftig auf Unternehmen und Organisationen zu?
Hallo und willkommen beim DIGBIS Innovators Podcast. Ich bin Julia Weinzettel und begrüße euch zu 20 Minuten Talk, Insights und Showcases. Heute hat sich Dr. Rupert Ursin ins virtuelle Podcast-Studio hinzugeschalten. Dr. Ursin ist mehrfach preisgekrönt und einer der weltweit führenden Wissenschaftler im Bereich der Quantenkryptographie. Wie Quantenverschlüsselung das Thema Datensicherheit im nächsten Jahrzehnt grundlegend ändern wird und warum Hacker dann keine Chance mehr haben, ist unser heutiges Thema. Hallo Rupert, schön, dass wir dich in unserem virtuellen Podcast-Studio begrüßen dürfen.
Hallo von meiner Seite.
Quantenkryptographie ist ein Thema, das für viele noch gar nicht am Radar ist. Wie funktioniert die Verschlüsselung von Daten mittels Quantenkryptographie?
Also grundsätzlich muss man sagen, die Verschlüsselung an sich ist so alt wie die Menschheit. Das ist wichtig seit vielen hundert Jahren, tausend Jahren. Die Römer haben Verschlüsselungstechnologien angewendet. Sogenannte Skypen. Das ist also ein sehr, sehr altes Feld, aber es hat immer das Problem gegeben, wie man den Schlüssel, mit dem man die Nachricht verschlüsseln möchte, von A nach B transportiert. Also wie kann man garantieren, dass ich eine verschlüsselte Nachricht übertrage, denn die Nachricht dann wieder entschlüsseln muss, wie ich diesen Schlüssel transportieren kann. Also man hat immer einem Kurier vertrauen müssen. Man braucht, um Kryptographie zu machen, immer ein gewisses Maß an Vertrauen, was natürlich grundsätzlich der Angelegenheit zu widerspricht.
Ja, Vertrauen ist bestimmt eines der grundlegenden Themen bei der Verschlüsselung. Aber Vertrauen darauf, dass unsere herkömmlichen Verschlüsselungsmethoden nicht hackbar sind, bauen ja auch unsere derzeitigen Modelle auf. Das wird sich aber ändern, sobald der Quantencomputer zum Einsatz kommt.
Also grundsätzlich muss man sagen, die moderne Verschlüsselung hat begonnen nach dem Ersten Weltkrieg. Es ist ganz interessant, dass die wissenschaftlich relevanten Paper, die Verschlüsselungen beschreiben, nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht wurden. Und auf diesen Verschlüsselungstechnologien, die damals entwickelt wurden, basiert nach wie vor das, was wir heute alle hier im Internet tun. Das kennen wir alle, RSA, SSL, wenn wir unsere Online-Banking aufrufen. Das basiert auf einem Software-Verschlüsselungs-Stack. Das ist ein etwas, was der Computer oder das Handy von alleine, der Server von alleine rechnet. Das geht im sogenannten Public-Private-Key-Verfahren. Das ist ein asymmetrisches Schlüsselverfahren. Und man höre und staune, und das glaubt ja keiner, wenn man das sagt, dafür gibt es keinen Sicherheitsbeweis. Das Verschlüsselungssystem, das heute unsere Volkswirtschaften aufrechterhält, niemand wird jetzt bezweifeln, dass unsere ganze Volkswirtschaft davon abhängt, ob eine Verschlüsselung wirklich funktioniert, ist es mathematisch nicht abgesichert. Wir wissen nicht, ob das wirklich eine Sicherheit garantiert. Wir wissen aus Erfahrung, dass das mit bekannten, publizierten Algorithmen mathematisch schwer zu lösen ist. Es ist ein Mathematical Harding Problem auf dem klassischen Computer. Und das ist jetzt sehr interessant, weil Quantencomputer, die sind jetzt sehr, sehr viel leistungsfähiger und die können einige Dinge sehr, sehr viel besser. Und die können, das ist jetzt der Knackpunkt, genau das, worauf die klassische Kryptographie ihre Sicherheit aufbaut, sehr, sehr schnell lösen. um jetzt konkrete Zahlen zu nennen, Schlüssellängen, die wir heute verwenden, 1064 Bit und länger, die heutzutage vom NIST empfohlen werden für gute Verschlüsselung, um das mit klassisch publizierten mathematischen Methoden, Brute Force, zu lösen, muss ein klassischer Computer länger rechnen, als das Universum überhaupt alt ist, also 13 Milliarden Jahre. Jetzt kann man sagen, das ist sicher, aber ein Quantencomputer bräuchte für den gleichen Task einige wenige Sekunden. Und das ist jetzt ein großes Problem. Das ist jetzt ein großes technologisches Problem. Wie gehen wir also damit um, dass Verschlüsselungstechnologien sehr bald, wenn Quantencomputer im großen Maßstab ausgerollt sind, hackbar sein werden? Und es ist sogar die Situation noch etwas schlimmer. Die Dinge, die wir heute verschlüsseln, können morgen von dem Quantencomputer entschlüsselt werden. Also wir haben auch keine Zukunftssicherheit, Future Security nennt man
das. Das heißt, die Einführung von Quantenkryptographie ist eigentlich ein Must, nachdem wir mit der Einführung des Quantencomputers ja in den nächsten Jahren rechnen.
Es ist so, eigentlich zum wiederholten Mal warnen jetzt die Wissenschaftler vor einer großen Gefahr, die da am Horizont hinaufdämmert. Und keiner nimmt das ernst. Das kann ich auch sagen aus meiner beruflichen Alltag. Es ist eher wie die Klimaerwärmung oder ein aktuelles Beispiel zu nennen, die Pandemie. Die Wissenschaftler schreien immer und dann wird immer sehr, sehr spät irgendwas in ungefähr dieser Richtung unternommen. Und so ist das jetzt mit der Quantenkryptographie auch. Das Problem ist, um die Kryptographiemethoden, um die IT von großen Konzernen, von Internet Service Providern, von Satellitensystemen, von Public Infrastructure umzustellen, braucht man Vorlaufzeiten von Jahren. Es gibt da berühmte Zahlen, nämlich wie wir von RSA 1 auf RSA 2 umgestellt haben. Das war in den 80er Jahren. Und da war das Internet noch nicht einmal wirklich verbreitet. Damals hat die IT-Infrastruktur, man sagt, 10 Jahre gebraucht, bis das wirklich sozusagen up to date war. Erst dann konnte sich sozusagen stabile öffentliche Internetstrukturen überhaupt bilden und Bankeninterfaces und so weiter. Das heißt, es ist höchste Zeit, das jetzt zu machen. So, warum glaube ich das? Weil Großkonzerne wie IBM und Google aufstehen und mit viele Milliarden Investitionen Quantencomputer selbst erforschen. Warum tun sie das? Weil Quantencomputer nicht nur die Kryptographie hacken kann, sondern Quantencomputer können auch in großen Datenbanken sehr, sehr viel schneller suchen, als es ein klassischer Computer kann. Und das ist ein ganz berühmtes IT-Problem der klassischen IT. Für Google ist es ein großes Problem, in der Datenbank als Suchanfrage, in der Datenbank die zugehörigen Einträge zu finden. Für die ÖBB, wenn man fragt, wann fährt der Zug, müssen die in der Zugdatenbank nachschauen. Also Datenbanken sind, da wird mir jetzt jeder zustimmen, eine der wichtigeren Server-Side-Applications. Und da sind Quantencomputer, werden da auch sehr schnell sein. Deswegen wird die Entwicklung in der Richtung sehr, sehr schnell unterwegs sein. Und tatsächlich hört man auch sehr viel in den Medien, wer das verfolgt hat, erst in den letzten Wochen, wurde publiziert, dass der derzeit stärkste Rechner in China steht.
Und da gehen natürlich bei vielen die Alarmglocken los. Hier ist uns China offensichtlich voraus. Das bedeutet für uns als Europäer ein erhebliches Sicherheitsrisiko und auch ein Nachteil, ein wirtschaftlicher Nachteil.
Ich nenne das dann immer den Quanten-Sputnik-Effekt. Also es hat ja keiner ernst genommen, bis die Chinesen das wirklich gemacht haben. Der Quanten-Sputnik-Effekt löst in der europäischen auf Industrielandschaft ein bisschen eine Panik aus. Da springen jetzt große Industrien drauf, die getrieben werden von ganz interessanten Leuten. Also SAP treibt das sehr, sehr stark auf europäischer Ebene. Bosch treibt das sehr, sehr stark. Also auch die amerikanischen Industrien, wie eben gesagt, die IBM und Google, D-Wave, gibt es ein paar heiße Kandidaten, die springen jetzt auf den Zug auf und versuchen möglichst schnell hier etwas auf die Beine zu stellen, was sich ansehen lassen kann. Und dort sind natürlich Ressourcen zur Verfügung, die jegliche Forschungsinfrastruktur einer öffentlichen Universität oder einer Forschungseinrichtung übersteigt. Also die Chinesen treiben das sehr, sehr weit. Das ist einer der Punkte in der industriellen Unabhängigkeit von der westlichen Welt. Die können nicht nur klassische Computer selbst bauen, übrigens wir Europäer nicht mehr. die Chinesen können das, sondern die können jetzt auch eben in der Quantentechnologien sehr, sehr groß mitspielen. Und das löst jetzt Gott sei Dank auf europäischer Ebene eine Diskussion auf, wie man die öffentliche Infrastruktur in Europa absichert für eine Zeit, in der es Quantencomputer gibt. Da sprechen wir jetzt von Zugsystemen, Eisenbahnsystemen, Ampelsystemen, autonome Kraftwerke, das Stromnetz, Smart Grid, Flugsicherungseinrichtungen, Ausdruckkontroll und so weiter, Banken. Also die gesamte europäische Infrastruktur muss jetzt untersucht werden, wo was abgesichert werden muss, damit wir auch in einem Quantencomputer-Zeitalter sicher miteinander kommunizieren können.
Quantenverschlüsselung basiert ja im Gegensatz zu den gängigen Verschlüsselungssystemen auf einem Naturgesetz. Das heißt, es ist nicht hackbar. Wie ist sowas möglich?
Ja, es gibt verschiedene Ebenen, wie man die Quantenphysik verstehen kann, wie man die Quantenkryptographie verstehen kann. Wenn ich jetzt hier eine Tafel hätte, würde ich Formeln aufzeichnen und die mathematische Ableitung zeigen. Aber nachdem wir in einem Podcast sind, sei mir erlaubt, dass ich das ein bisschen verkürzter darstelle. Die intuitive Methode zu verstehen, warum die Quantenkryptographie sicher ist, ist anzuerkennen, dass ein Quantenzustand, also das absolut kleinst unteilbarste Teil der Natur, sehr, sehr empfindlich ist. Jedwede Messung, oder in der IT-Sprache sagt man Abhören, jede Messung, jede Abhörversuch ändert unausweichlich diesen Zustand, diesen Quantenzustand. Ich kann also bei der Nachricht, die ich übermittle, die in solchen Quantenzuständen kodiert ist, wir verwenden die Polarisation und nicht die Ladung der Elektronen wie in der klassischen IT, sondern wir verwenden die Polarisation von Photonen im Gegenständenfall, kann ich also feststellen, ob diese Nachricht schon gelesen wurde oder nicht. Das ist gänzlich unmöglich in der klassischen Physik, da wird ein E-Mail übertragen und es ist völlig unmöglich, technologisch aussichtslos und von Naturgesetzen auch nicht gar nicht möglich, weil man unendlich kopieren kann, eine klassische Nachricht. Ich kann also nicht feststellen, wenn ich eine E-Mail kriege, auch eine Confidential E-Mail kriege, wie viele Leute das A gelesen haben, B abgespeichert haben und in Zukunft lesen werden. Bei der Quantenkommunikation ist es gänzlich anders. Dort ist die Nachricht kodiert in einzelne Quantenzustände und die ändern sich beim Lesen. Und das ist das sogenannte Non-Cloning Theorem. Also man kann diese Quantenzustände nicht kopieren. Und genau das hat übrigens der Herr Heisenberg herausgefunden, das macht die Quantenkryptographie so sicher. Also es gibt natürlich einen riesigen mathematischen Formalismus, informationstheoretischen Formalismus, wie man das jetzt in Security-Beweis zeigen kann, aber mir sei verziehen, wenn ich das so versimplifiziere.
Gibt es von dir Empfehlungen, wie sich Unternehmen auf die bevorstehende Quantenrevolution einstimmen können?
Also wir haben an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vor ungefähr 20 Jahren angefangen, in diesem Bereich zu forschen. Ich war damals ein junger, motivierter Wissenschaftler. Jetzt bin ich nicht mehr jung, aber immer noch motiviert in diese Richtung. Was zu unternehmen, habe vor 3 Jahren zusammen mit meinen Postdocs eine Firma gegründet. Mit meinen Studenten sind als Mitarbeiter in die Firma gegangen. Mein damaliger Postdoc ist jetzt mein Geschäftsführer, mein Chef in meiner Firma. Wir haben nur 10 Mitarbeiter, machen immerhin 1,5 Millionen Euro Umsatz, machen Consulting und Prototyping in diese Richtung. Wenn ich jetzt zuständig wäre, eine große IT-Infrastruktur sozusagen future-proof zu machen, würde ich A, natürlich meiner Firma einen großen Auftrag geben. Aber wenn man jetzt der Meinung ist, und jetzt meine ich das jetzt ernst, wenn man der Meinung ist, dass es jetzt sehr, sehr früh ist, um sich auf diese neue Ära vorzubereiten, würde ich mich sehr gut erkundigen bei einer Firma, wie es zum Beispiel wir sind, welche Gefahren von einem Quantencomputer tatsächlich für meinen Business Case ausgehen. Und das ist das, unser Geschäftsmodell in unserer Firma. Wir haben also viele Kunden, das sind Service Provider meistens, Satellite-Based Service Providers, auch Deutsche Telekom, British Telekom, Telefonica, also die großen Provider am europäischen Kontinent, die einfach wissen wollen, was das ist, wie lange Umstrukturierungen brauchen würden. Wir schauen sehr tief hinein, was der Business Case dieser Firmen tatsächlich ist, welche Gefahren tatsächlich davon ausgehen. Das sind oft die Conclusions, die man erreicht, ein bisschen anders, als man das jetzt vermuten würde. Also es ist nicht unbedingt die Datensicherheit in vielen Dingen, wie zum Beispiel im Flugsicherheit, ist es eher die Sicherheit, dass die Daten auch korrekt sind, weil wo das Flugzeug ist, ist sowieso eine öffentliche Information, aber man muss ganz sicher sein, dass die Daten auch korrekt sind. Integrity of Data und nicht so sehr die Privacy of Data. Da gibt es verschiedene Anwendungen. Eine andere Anwendung ist, dass die Authentifizierung in Software-Defined Networks offenbar ein sehr, sehr großes Problem, ein kostenintensives Problem ist für Service-Providers, die global tätig sind. Wir schauen uns deren Business Case kontinuierlich an und überlegen zusammen mit dem Kunden, wann sozusagen welcher Schritt am vernünftigsten wäre zu tun. Also es ist tatsächlich zu früh, jetzt groß Technologie einkaufen zu können. Also wir sind noch einfach davon entfernt, dass man irgendwo einen großen Order placed und dann ein Produkt kauft, weil es die öffentliche Infrastruktur einfach auch noch nicht gibt. Übrigens auch nicht die Regulierungsgesetze und so weiter, die dafür auch noch notwendig sind. Das wird jetzt alles auf europäischer Ebene vorbereitet. Aber wenn ich einen Tipp geben darf, würde ich mich jetzt langsam, aber stetig sehr gut erkundigen, was das alles für mich bedeutet, was da am Horizont heraufdämmert.
Du bist in deiner Laufbahn als Wissenschaftler in der Entwicklung der Quantenkryptographie weltweit beteiligt. Vor 3 Jahren gab es zum Beispiel das erste quantenverschlüsselte, über einen Satelliten geführte Telefongespräch, und zwar zwischen Österreich und China. Wir haben ja hier in Europa und auch in Österreich sehr viel Grundlagenforschung betrieben. Das tun wir auch weiterhin. Soweit ich das verstanden habe, ist dein Anliegen, dass wir hier in Europa auch die Nutznießer der Wertschöpfung sind und diese nicht wie so oft nach USA oder mittlerweile auch nach China abwandert.
Ja, das ist fast ein persönlich privates Steckenpferd von mir. Der Steuerzahler hat in den letzten 20 Jahren Hochrisikokapital in die Grundlagenforschung gesteckt. Der Steuerzahler hat in den letzten 20 Jahren, nicht nur meine Gruppe, das sind jetzt viele, wo übrigens wir Europäer sind hier international Spitze, und wir Österreicher sind an der Spitze, der europäischen Spitze. Das ist ganz interessant, es ist sehr, sehr früh schon eine österreichische Domäne gewesen. Aber abgesehen davon hat der Steuerzahler 70er, 80er Jahre, also in den späten 80er Jahren ist dieses Feld dann quasi in die Application, da ist das Paper publiziert worden, dass man damit auch mit der Quantenoptik, mit der Quantenmechanik tatsächlich auch Kryptographie machen kann. Also der Steuerzahler hat sehr viel Hochrisikokapital investiert. Deswegen sprechen wir jetzt von vielen 100 Millionen Euro, die da weltweit ausgegeben wurden. Und in Europa fast alles. Und jetzt scheint die Quantenrevolution sozusagen zu basieren auf der technologischen Seite. Ich sage immer, es ist in etwa so die Situation wie in den 50er Jahren. In den 50er Jahren war es akademisch sonnenklar, dass wir einen Computer bauen können. Algorithmen hat es seit dem 17. Jahrhundert am Hof der Könige in Frankreich gegeben. Es hat Transistoren zu der Zeit gegeben. Es war keine Frage mehr, ob man Computer bauen kann oder nicht. Das ist akademisch keine interessante Frage mehr zu diesem Zeitpunkt gewesen. Aber der Markt hat gefehlt. Und wir wissen ja alle, gibt es berühmte Aussagen von Microsoft bis in die 70er Jahre, dass die nicht an das Internet geglaubt haben. Und in der Situation sind wir jetzt auch. Also wir haben die Technologie in der Hand. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir sie anmelden müssen, wo tatsächlich der Markt ist. Und es ist ein persönliches Anliegen von mir, dass wir den Markt bedienen, mit einer Wertschöpfungskette, die möglichst auch hier in Österreich und in Europa bleibt. Ich will also diese Steuermillionen, die wir gebraucht haben, um so weit technologisch die Angelegenheit zu entwickeln, dass wir diese Steuermillionen auch hier wieder hereinverdienen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil vielleicht Ministeriumsleute zuhören, sondern das ist einfach eine persönliche Geschichte, weil es so ist, dass das Grundlagenforschung war. Also wir haben damals Fragen untersucht, warum es eine objektive Realität gibt und was überhaupt Distanz im Universum, der Begriff Distanz im Universum bedeutet. Und ich möchte einfach zeigen, dass diese Fragen, diese Grundlagenfragen, wir weiterhin unterstützen müssen. Wir müssen weiterhin die Grundlagen Physik und überhaupt aller Naturwissenschaften und sozialen Wissenschaften unterstützen, weil große technologische Revolutionen passieren dann und nur dann, wenn man das in genügendem Maße zulässt. Ich möchte also den Beweis antreten, dass Grundlagenforschung für das Überleben unserer Gesellschaft von vitaler Bedeutung sind. Wenn ich das vor einem Jahr gesagt habe, in Interviews haben mich die Leute immer ein bisschen milde angelächelt. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt mit der Impfstoffdiskussion ein bisschen in das allgemeine Bewusstsein eines jeden eingedrungen ist, dass am Ende des Tages hat uns die Wissenschaft dazu in die Lage versetzt, dass wir uns jetzt alle impfen lassen können und alle anderen technologischen Revolutionen ja auch aus der Wissenschaft kommt.
Vielen Dank, Rupert. Diese sehr aktuelle Message zum Schluss ist ein schöner Gedankenanstoß. Danke, dass du bei uns zu Gast warst.
Danke vielmals, hat mich sehr gefreut. Tschüss.
Wir haben heute einige brisante Themen angesprochen. Die bevorstehende Quantenrevolution, die noch viel zu sehr unter dem Radar läuft. Und mit ihr auch die notwendige Umstellung auf Quantenkryptographie, um Daten auch rückwirkend nicht hackbar zu machen. Auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Wir bleiben für euch am Ball. An dieser Stelle darf ich mich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Bis demnächst und nicht vergessen, dig it your way.